Er hatte 100 Seiten geschrieben, so viel, wie er Hans-Jörg für das gesamte Manuskript angekündigt hatte, als er begriff, dass das Zauberbuch den namenlosen Jungen, von dem er sich kein Bild machen konnte, nicht wollte. Es verlangte nach einem anderen Jungen, dessen Bild Michael Tag für Tag vor sich sah. Der Junge war Willi Nägele, Sohn des Tabakhändlers aus der Münchner Kaulbachstraße. Nur dessen Name gefiel ihm nicht. Sein Junge hieß Bastian Balthasar Buchs. Und er hatte in der wirklichen Welt keinen Freund. Michael stopfte seine 100 eng beschriebenen Seiten in den Korb mit Feuerholz, verabschiedete sich von Ingeborg, die sich mit einer Erkältung früh schlafen legen wollte, und ging hinüber zu den Hockes. Dort herrschte die Enge um den Terrassentisch, die Michael jetzt brauchte. Die in Deutschland studierenden Kinder, die Tochter Angelika, der Sohn Roman, dem Michael sich nahe fühlte, und dessen nymphenhaft schöne, frisch angetraute Frau Andrea, waren zu Besuch und hatten einen Haufen Freunde auf Motorrädern mitgebracht. Giulio Macchi war ebenfalls zu Gast, begleitet von einer Schar Schauspieler, die zum Teil noch in ihren Kostümen steckten. Dazwischen saß ein blutjunger, bärtiger Maler, der auf seiner Serviette etwas zeichnete, das einer kambodschanischen Tempelanlage glich. Der Wein floss frei, von blassgolden bis schwarzrot. Als die Schüsseln, die Traude Hocke auftrug, leer waren, gab es den allseits geliebten gewürfelten Käse, zerbröckelte Schokolade aus dem Proviant der jungen Leute und in Knoblauch geröstetes Brot. Roman Hocke sprach über die Essenz einer Shakespeare-Tragödie und die Qualitätskriterien für Tomatensoße. Er besaß ein Gespür für die Poesie in beidem. Gegessen wurde ohnehin nur noch wenig, getrunken umso mehr und geredet am meisten. »Haben wir es nicht beneidenswert schön?« dachte Michael. »Hier auf unserem Jupiterberg, in unserem Tal der seligen Geister? Verrückt sind wir alle und einsam auch. Aber weil das auf seine Art jeder von uns kennt, dass er ein kleines Geschichtchen anpackt und auf einmal ein Zauberbuch in den Händen hat, sind wir mit dem Wahnsinn und der Einsamkeit nicht allein.« Er schenkte sich ein Glas Wein nach, und weil es eine solche Nacht war, in der die Grillen zirpten, noch ein zweites. Als er sich das dritte Mal Wein nachschenken wollte, war ihm die schöne Andrea mit der Karaffe behilflich. Den Namen seiner Hauptfigur bekam er nicht mehr über die Zunge, aber Hocke sprach ihn ihm vor. »Vorhin hast du Stein und Bein geschworen, er hieße Bastian Balthasar Buchs.« Die jungen Leute verkrochen sich in ihre Zelte. Als nächstes brach die Truppe vom Film auf, bis auf einen alternden Charakterchargen, der Michael gegenüber saß und abwechselnd schnarchte und Monologe hielt. »Warum schläfst du nicht hier?« fragte Traude Hocke. »Eine freie Ecke finden wir schon irgendwo.« Michael aber war bereits aufgestanden. Seine Beine schienen nicht gerade glücklich darüber, aber gewillt, sich in ihr Schicksal zu fügen. »Es war wieder so schön bei euch«, versuchte er sich zu bedanken. »Es ist immer so schön. Das hier ist unser schönes Asyl für Phantasten und Traumtänzer.« Das Wort Phantasten wollte nicht recht heraus. Es blieb mit seinem Zischlaut immer wieder hängen, doch hatte er deutlich gemacht, was er meinte. Nur darauf kam es an. »Ich finde trotzdem, du solltest hier bleiben«, sagte Traude noch einmal, und Andrea, nach der schon gerufen wurde, pflichtete ihr bei. Die Männer aber ließen ihn ziehen. Die Männer wussten, dass man manchen Gang bestehen musste, ohne Schwäche zu zeigen. Beherzt machte Michael sich auf den Weg in die Nacht.